DW Menschen und Märkte.
Chinas Wirtschaft und die Pandemie. Wachstumsindikator BIP umstritten. Stellt sich der Bund gegen die Übernahme des Chip-Zulieferers Siltronic und Bitcoin im Libanon, die Kryptorevolution. Das sind unsere Themen. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Die chinesische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 8,1% gewachsen im Vergleich zum Krisenjahr 2020. Das hat das Statistikamt in Beijing mitgeteilt. Doch das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts hat sich zum Jahresende deutlich verlangsamt. Einzelheiten von Benjamin Eisel.
8,1% Wachstum im vergangenen Jahr. Chinas Wirtschaft legt damit deutlich stärker zu als die anderen großen Volkswirtschaften auf der Welt. Die aktuellen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt gab der Chef des Statistikbüros Ning Zizhe am Morgen auf einer Pressekonferenz bekannt. Das Wachstum ist unter anderem ein Erfolg der strikten Null-Covid-Politik. Chinesische Unternehmen haben erheblich davon profitiert, dass es kaum Fälle im Land gab. Chinas Grenzen sind seit fast 2 Jahren so gut wie dicht. Die Behörden gehen gegen kleinste Ausbrüche radikal vor und versuchen, das Virus auszumerzen, mit Kontaktnachverfolgung, Ausgangssperren und Reiseverboten. Doch es gab auch Probleme. Die Immobilienkrise rund um den Konzern Evergrande. Teure Schiffscontainer, unterbrochene Lieferketten, fehlende Mikrochips, steigende Energiepreise und Stromknappheit im Land. Im Herbst wurde in vielen chinesischen Landesteilen zeitweise der Strom abgestellt. Fabriken mussten ihre Produktion unterbrechen. Außerdem gab es zum Ende des Jahres größere Ausbrüche des Coronavirus und harte Lockdowns von Millionen Städten, beispielsweise in Xi'an mit Ausgangssperren für rund 13 Millionen Menschen. All das hat negative Auswirkungen auf die Wirtschaft. Deshalb hat sich das Wachstum im letzten Quartal 2021 auch verlangsamt. Das Bruttoinlandsprodukt der zweitgrößten Volkswirtschaft legte nur noch um 4,0% zu im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die hoch ansteckende Omikron-Variante stellt die chinesische Null-Covid-Strategie vor große Herausforderungen. Während der Rest der Welt sich mehr und mehr darauf einstellt, mit dem Virus zu leben, schottet sich China weiter ab. Beobachter befürchten weitere harte Lockdowns und gravierende Auswirkungen auf die Wirtschaft. Internationale Analysten haben deswegen ihre Wachstumsprognose für China zuletzt nach unten korrigiert. Sie rechnen damit, dass die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr nur noch zwischen 4 und 5% zulegen kann. Ökonomen im Ausland haben Zweifel an den offiziellen chinesischen Wirtschaftszahlen. Sie gehen davon aus, dass das Wachstum geringer ist als von der nationalen Statistikbehörde mitgeteilt. Unabhängig überprüfen kann die Zahlen niemand.
Soweit Benjamin Eisel. In Deutschland ist das Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr um 2,7% gewachsen. Das wurde Ende letzter Woche bekannt gegeben. Auch hier ist das BIP eine zentrale Zahl für Politik und Wirtschaft. Das BIP selbst ist als Summe der in einem Jahr erwirtschafteten Waren und Dienstleistungen einfach und praktisch. Zugleich ist es auch umstritten, weil durch die Fokussierung auf Euro und Cent andere Faktoren des Wohlstands außer Acht gelassen werden. Hans-Joachim Viehweger über die Bedeutung des Bruttoinlandsproduktes und die Kritik daran.
Mag sein, dass die Zahlen hinter dem Komma nur die Experten interessieren, aber ob es mit der Wirtschaft um fast 5% nach unten geht, wie 2020 wegen Corona, oder ob sich die Wirtschaft um 2,5 oder 3% erholen kann, wie wohl im vergangenen Jahr, das hat Folgen für viele.
Es gibt ja kaum eine Zahl, die so einschlägt wie das Bruttoinlandsprodukt und damit verbunden natürlich auch das Wachstum.
Sagt Professor Philipp Leppenies von der FU Berlin. Er hat über die Macht der einen Zahl geschrieben. Macht vor allem wegen der hohen Bedeutung für die Politik. Das zeigt der Blick in die Geschichte. Volkswirtschaftliche Statistiken kamen aus der Nische von Spezialisten erst heraus, als sich die US-Regierung in der Zeit des Zweiten Weltkriegs dafür interessierte, wie die Kriegswirtschaft finanziert werden könne. Man wollte wissen, wie sich die Wirtschaft entwickelte und brauchte dafür Zahlen. Die Erfahrungen aus Amerika wurden nach 1945 nach Deutschland übertragen.
Das prägte aber die Generation meiner Großeltern in den 50er Jahren, wo man ja ganz klar sagen und zeigen konnte, wie hat sich denn das Leben in den 50er Jahren verbessert? Von einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit Radio hin zu einem Einfamilienhaus mit Auto und Italienreisen.
Der Gedanke mehr Wachstum gleich mehr Wohlstand passte zur damaligen Zeit zu Le Penis. Er könne aber nicht so einfach in die heutige Zeit übertragen werden. Schließlich könne Wachstum auch negative Folgen haben. Eine Einschätzung, die auch Eingang in die Politik gefunden hat, so in den Koalitionsvertrag der Ampelregierung. SPD, Grüne und FDP wollen die Wohlfahrtsmessung erweitern, ohne die Bedeutung des Bruttoinlandsprodukts zu schmälern, wie der grüne Staatssekretär Sven Giegold aus dem Bundeswirtschafts- und Klimaministerium betont.
Eine Ökonomie ohne Bruttoinlandsprodukt hätte riesige Analyseprobleme. Aber das Bruttoinlandsprodukt ist eben nicht sinnvoll, um zu messen, ob Menschen wirklich in Wohlstand leben können, ob es der Natur gut geht, ob die Gesellschaft zusammenhält. Für all das ist das Bruttoinlandsprodukt nicht die alleinig selig machende Größe.
Das Standardbeispiel der Ökonomen ist der Autounfall. Für den Einzelnen ein großer Schaden, doch statistisch ein Gewinn. Denn sowohl Reparaturkosten als auch Arztrechnungen gehen in die Berechnung des Bruttoinlandsprodukts ein. Umgekehrt werden positive Effekte, zum Beispiel durch unbezahlte Arbeit oder den Erhalt von Natur, nicht in den Zahlen erfasst. In den Jahreswirtschaftsbericht sollen daher künftig weitere Faktoren einfließen, um etwas über die Entwicklung des Wohlstands auszusagen, so Giegold.
Natürlich wird auch diese Bundesregierung die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts als wichtige Größe nehmen. Auch uns geht es darum, dass Menschen ein gutes Leben und dazu gehört auch materieller Wohlstand haben. Aber wir nehmen gleichzeitig andere Größen in den Blick. Wir werden genauso schauen, ob wir das Klima schützen, ob die soziale Ungleichheit steigt oder sinkt.
Eine solche Ausweitung von Faktoren zur Messung des Wohlstands hält auch der Politikwissenschaftler Le Penis für sinnvoll. Leichter wird es dadurch aber nicht.
In vielen Bereichen, die für eine Wohlstandsmessung wichtig wären, zeigen sich Veränderungen vielleicht erst in Dekaden oder vielleicht sogar noch später.
Das freilich ist wieder ein Grund für die große Bedeutung des Bruttoinlandsprodukts, das sich eben nicht nur einfach berechnen lässt, sondern auch noch schnell verfügbar ist für Politik und Wirtschaft.
Aus Berlin war das Hans-Joachim Viehweger. Die mehr als 4 Milliarden Euro schwere Übernahme des Chip-Zulieferers Siltronic durch den größeren taiwanischen Rivalen Global Wafers droht am Widerstand der Bundesregierung zu scheitern. Der Hersteller von Siliziumscheiben, das sind die sogenannten Wafer für die Halbleiterproduktion, signalisierte am Freitagabend, dass die Hoffnung auf eine Genehmigung der Transaktion durch das Bundeswirtschaftsministerium nach dem Außenwirtschaftsgesetz schwinde. Ein sensibles Thema angesichts der Lieferengpässe von Elektronikchips. Die Zeit drängt. Bis zum 31. Januar muss das Ministerium grünes Licht geben, sonst ist der vor mehr als einem Jahr vereinbarte Verkauf geplatzt. Bianca von der Au.
Halbleiter sind weltweit heiß begehrt, doch die wichtigen Bauteile für die Elektroindustrie kommen fast ausschließlich aus Fernost. Seit längerem schon laufen Verhandlungen für eine Übernahme des Münchner Unternehmens Siltronic durch den größeren Rivalen aus Taiwan, Global Wafers. Die beiden Konzerne hatten den Plan für die Übernahme Ende 2020 öffentlich gemacht. Siltronic ist nach eigenen Angaben der weltweit führende Hersteller von Rhein-Siziliumscheiben, sogenannte Wafer, die für die Halbleiterproduktion gebraucht werden. Droht die geplante fast 4,5 Milliarden schwere Übernahme am Widerstand der Bundesregierung zu scheitern? Schließlich ist der Verkauf von Siltronic nach Asien angesichts der Diskussion um Chip-Engpässe ein sensibles Thema. Das Münchner Unternehmen sah zuletzt die Chancen der Übernahme schwinden, obwohl das Bundeskartellamt diese genehmigt hatte. Nun ist der taiwanische Chip-Zulieferer Global Wafers offenbar zu größeren Zugeständnissen bereit. So könne die deutsche Bundesregierung besondere Stimmrechte in Form einer sogenannten goldenen Aktie erhalten. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf Insider. Auch von einer Kaufrückabwicklungsklausel sei die Rede. Die Unternehmen selbst haben sich dazu nicht geäußert. Das Bundeswirtschaftsministerium prüft die geplante Übernahme bereits seit über einem Jahr und will bis Ende Januar über das Geschäft entscheiden. Sicher fließt auch die Frage mit ein, ob Deutschland zukunftsorientierte Technologien in ausländische Hände geben soll. Außerdem spielen die außenpolitischen Spannungen zwischen China und Taiwan eine Rolle. Auch Chinas Behörden haben die Übernahme noch nicht genehmigt.
Bianca van der Au aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Schon vor der verheerenden Explosion im Beiruter Hafen befand sich der Libanon in einer tiefen wirtschaftlichen und finanziellen Krise. Hart erarbeitete Ersparnisse verlieren von Tag zu Tag an Wert. Deshalb setzen viele Libanesinnen und Libanesen ihre Hoffnung jetzt in die digitale Welt. Egal ob Polizisten, Bäcker oder Studenten, viele investieren in Kryptowährungen wie den Bitcoin und suchen nach Sicherheit in einem System, das nur wenige wirklich verstehen. Thilo Spanel berichtet.
Wenn sich dieser Beitrag einfach nur um Geld drehen würde, dann würde er wahrscheinlich irgendwie so starten. Doch Bitcoin ist geräuschlos. Die Kryptowährung steht damit im Gegensatz zur Situation im Libanon. Die war in den letzten Jahren vor allem durch eines bestimmt: Lärm. Die Explosion im Beiruter Hafen. Wiederkehrende Proteste. Und endlose politische Diskussionen. Bitcoin bahnt sich im Stillen seinen Weg in die libanesische Gesellschaft. Eigentlich kauft jeder bei mir. Studenten, Leute mit mittlerem Einkommen, die Reichen. Jeder will in Krypto investieren. Mario Awad ist Trader, also Händler. Er verschafft den Leuten Zugang zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Bei Kryptowährungen wird, vereinfacht gesagt, mit Dateien als Währung gehandelt. Was sie besonders macht? Sie werden dezentral gelagert, also nicht bei einer großen Bank. Vor allem darin sehen Befürworter einen riesigen Vorteil, im Gegensatz zu herkömmlichem Geld. Mario Awad ist seit 5 Jahren im Geschäft. Manchmal klingelt mein Handy mitten in der Nacht. Natürlich gehe ich da nicht ran. Aber die Nachfrage ist riesig. Die Leute wollen jeden Tag kaufen, egal zu welcher Uhrzeit. Der Grund dafür ist simpel. Das libanesische Pfund hat innerhalb eines Jahres einen enormen Wertverlust hingelegt. Mittlerweile muss man für ein Produkt im Schnitt mehr als 3-mal so viel Geld auf den Tisch legen wie noch vor einem Jahr. Und so hat ein großer Teil der Bevölkerung Mühe, selbst die alltäglichsten Dinge aufzutreiben. Für Bitcoin braucht es keine Banken oder Regierungen. Auch deshalb ist bei einigen Libanesen im Hinblick auf die Kryptowährung so etwas wie Goldgräberstimmung ausgebrochen.
After the crisis, people are going into more risk-taking in Lebanon. They are sometimes.
Seit der Krise riskieren die Menschen hier mehr. Und so treffen sie manchmal schlechte Entscheidungen oder nehmen zu viel Risiko auf sich. Oder sie machen sich mit Bitcoin völlig überzogene Hoffnungen, ohne die Gefahr wirklich zu verstehen.
Without understanding the actual cost and the risks behind it.
Bassam Sadeh hat selbst schon Geld verloren. Der 36-Jährige hat 2015 das erste Mal Bitcoin gekauft. Nicht wegen der Krise, sondern weil er sich schon immer für neue Sachen interessiert hat.
And you're doing exchanges with a 17-year-old guy on.
Damals habe ich noch mit irgendwelchen 17-Jährigen gehandelt, die mit ihren Motorrädern angefahren kamen. Ich hatte dann einen großen Batzen Bargeld dabei. Es hat sich irgendwie illegal angefühlt.
It felt like you're doing something illegal, right?
Für viele Libanesen ist der Alltag schwierig und die Zukunft mehr als ungewiss. Sie versuchen zu retten, was eben zu retten ist. Die Menschen glauben, dass noch schlechtere Zeiten kommen in der Zukunft. Man kann sein Geld entweder unter die Matratze stopfen, in Krypto investieren oder Gold kaufen. Ob Kryptowährungen wirklich die Lösung sind, das bezweifeln sowohl Bassam als auch der Trader Mario Awad. Doch zumindest bieten sie ein wenig Hoffnung. Und danach suchen viele Menschen im Libanon verzweifelt.
Ein Beitrag von Thilo Spanhel war das. Und das war es auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.